Wir leben in Zeiten, wo Mandatsträger quasi zum Freiwild erklärt worden sind, insbesondere dann, wenn sie Positionen vertreten, die gerade in diesem Land nicht mehrheitsfähig sind.
Mittelstand kaputt geht. Deswegen werde ich definitiv AfD wählen. Das sage ich Ihnen so, wie es ist. Ich bin nicht rechts.
Das geplante Ölembargo,
ich werde in die rechte Ecke gestellt und das stört mich.
Wäre die nächste große Deindustrialisierung für den Osten unseres Landes.
Fast ein Viertel der Osten.
Und das machen wir nicht noch einmal mit.
Zog bis 2012 aus ihrer Heimat Richtung Westen.
Und weil wir darauf achten müssen,
vor allem Junge, gut ausgebildet,
dass nicht plötzlich bei manchen,
ich bin froh darüber,
ihre Herkunft gegen sie veranschlagt,
dass viele Menschen in Ost und West das teilen,
gibt es zwei Sorten von Bundesdeutschen und Europäern,
dass dieser Krieg eingefroren werden muss.
Scheiß Ossis, wir sind die, die keiner fragt.
Ich bin ein Volk, das eine Zukunft haben will. Wir sind das Volk.
Wir wollen geile
Brandenburg ist nur stark, wenn die ländlichen Räume stark sind.
Kennen Sie Wessis?
Ich kenne auch Wessis, ja. Und die erziehen wir uns zu Ossis.
Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
Es ist Sommer in Deutschland, aber die Politik macht keine Ferien, also wir auch nicht. Hier ist Berlin, hier ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und hier steht jemand ganz besonders im Studio. Ich sage nur vier Worte. Top Podcasting Skills, blitzgescheit, wunderschön und rothaarig, Andreas Wiesmann.
Ja, danke, Mensch. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Mir wird ganz warm ums Herz, wenn ich diese freundliche Begrüßung hier von dir höre und sage natürlich auch nach da draußen an unsere Hörerinnen und Hörer Hallo. Und ich hoffe, sie freuen sich genauso wie ich, dass wir uns hören in diesem wunderschönen Sommer, auch wenn es viel regnet. Wir treffen uns heute zu unserem dritten Sommer-Special und wir blicken auf ein Thema, das uns in dieser Sommerpause, aber vor allen Dingen nach dieser Sommerpause alle miteinander noch wirklich schwer beschäftigen wird. Und mich beschäftigt die Frage schon lange, seit ich Steven kenne, ehrlicherweise. Die Frage lautet, was ist nur mit den Ossis los?
Genau, es stehen Landtagswahlen an in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg und wir freuen uns heute wie verrückt, denn wir haben eine Frau zu Gast, die gerade für eine dreiteilige ZDF-Show durch genau diese drei Ostländer getourt ist, um genau dieser Frage nachzuspüren.
Sie ist eines der Top-Talente ihrer Journalistengeneration und das ist auch kein Wunder, denn sie kommt aus einer Region, die schon viele hervorragende Journalisten hervorgebracht hat und mich. Das Münsterland, ja. Schon als Schülerin in Borken heimste sie die ersten Preise für ihre Berichte in der Schülerzeitung ein und in die berühmten und berüchtigten und beliebten Top 30 unter 30 wurde sie vom Medium-Magazin schon gewählt, als sie noch unter 20 war.
Schon vor und während dem Studium hat sie für etliche klassische Medien gearbeitet, fand dann aber schnell zu Funk und Fernsehen und entwickelte und präsentierte moderne Inhalte, zunächst vor allem für Social Media, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, vor allen Dingen für die Jugendsparte Funk. Seit 2019 moderiert sie den Funk-Podcast Deutschland 3000, der ebenfalls schon mit Preisen überhäuft wurde, sodass sich dort schon längst die ganz großen Namen die Ehre geben, wohlgemerkt auch aus der Bundespolitik, inklusive Bundeskanzler.
Ihr neues Politikformat heißt nun Deutschland, warum bist du so? Und es ist ab dem 5. August in der ZDF-Mediathek zu sehen, aus unserer Sicht jetzt schon klare Anschaupflicht und jetzt nach dieser kurzen Vorstellung sagen wir Hallo und Welcome 3000, Eva Schulz.
Hallo, vielen Dank für diese sehr schmeichelhafte Einführung.
Also Eva, bevor wir zu den Wahlen im Osten kommen und deine Tour durch Ostdeutschland, wir haben uns extra für unsere Folge auch ein paar Kniffe bei Deutschland 3000 abgeschaut. Zum Beispiel konfrontierst du ja die Gäste immer mit so Aussagen von früher und da habe ich auch was vorbereitet, ziemlich genau 3 Jahre alt. Ja, dazu müssen wir vorher sagen, also wir hatten hier im Podcast einen unserer großen Helden, zumindest war es damals noch, Harald Schmidt war hier zu Gast und wir waren sehr begeistert, es war eine schöne, lustige Folge und so ging es auch Micky Beisenherz, der hat dann extra in Apokalypse und Filterkaffee darüber gesprochen und es hätte also ein schönes Gespräch werden können. Leider, Problem war, zu Gast war Eva Schulz.
Oh Gott, was kommt jetzt?
Da hören wir jetzt mal rein.
Eine unbequeme Meinung.
Kommt wie üblich von Harald Schmidt, das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat ihn interviewt. Harald Schmidt, Doppelpunkt, ich bekenne mich jetzt zur Rolle des alten weißen Manns.
Ich muss gestehen, mir geht's mit Harald Schmidt, dass ich den halt so als Teenagerin nur am Rande wahrgenommen habe. Ne? Also ich kann gar nicht so richtig Fan sein, weil seine Hochzeit, diese Late-Night-Zeit war keine, in der ich in so ein Late-Night-Zielpublikum gehörte. Ich weiß, dass es strahlende Momente gab und dass der wirklich super anspruchsvolles Fernsehen mit so einem hintergründigen Humor gemacht hat. Aber mir begegnet er jetzt, wenn ich mich manchmal auf meine Podcast-Gäste vorbereite. Ich hatte vor einiger Zeit Nora Tschirner zu Gast und es gibt wirklich Ausschnitte, die kann man nur noch mit Cringe beschreiben, Micky, weil er damals die junge Nora Tschirner so merkwürdig interviewt hat und ihr so auf eine Art zu nahe gekommen ist. Das könnte und dürfte man heute so nicht mehr machen. Und ich bin dann so ein bisschen, wenn er jetzt sagt, ja, ich bin gerne der alte weiße Mann, das passt nicht zu der Idee für mich von jemandem, der eigentlich für hintergründigen Humor steht, dass er jetzt so oberflächlich damit kokettiert.
Das war das Swoosh-Geräusch, was du immer machst. Frage, kann man eigentlich einen Podcast für junge Hörerinnen machen, wenn man selbst von Harald Schmidt geprägt wurde, so wie ich?
Also wenn du es nicht machst, wie Harald Schmidt es machen würde, dann glaube ich, ist das überhaupt nicht problematisch. Aber also ich will jetzt auch nicht direkt fronten so, aber ich finde es problematisch, dass dieser Mann immer noch so ganze Seiten in Tageszeitungen nur mit seinem provokanten Spiel bekommt, weil das ist mir alles zu platt, was der macht.
Also weil die Provokation so durchschaubar
ist. Der hat so Spaß an der Provokation, das ist aber gerade in dem politischen Klima, in dem wir sind, finde ich nicht hilfreich.
Na, ich fand eigentlich, solange das eine Provokation aus Spaß ist, fand ich sogar noch ganz gut, nachdem er jetzt bei diesem Treffen der Rechtsaußen in der Schweiz aufgetaucht ist, frage ich mich eher, wie viel davon ist überhaupt Spaß, sozusagen, das ist das, was sich geändert hat in den 3 Jahren.
Genau, das ist der Punkt, das muss man ja dazu sagen, das Ding ist 3 Jahre alt quasi, wir fanden, aber vielleicht war Eva, oder ziemlich sicher, zeigt sich ja heute eigentlich etwas weitsichtiger da unterwegs als wir. Also zu einem Punkt, wo wir der Meinung waren, das kann man noch so, wie wir es gemacht haben, machen. Was du schon der Meinung bist, geht eigentlich nicht mehr. Ich glaube, heute würden wir es auch nicht mehr so machen, wie wir es gemacht haben. Ne?
Ja, aber die grundsätzliche Frage ist, unterscheidet sich der Humor der unter oder um die 30-Jährigen von den 40+? Weil einfach ein Generationswechsel war.
Also bestimmt. Auch weil ja eine jüngere Generation direkt wieder ganz andere Formate hat. Also selbst die Late-Night-Shows von heute werden ja nicht mehr am Stück geguckt, wie früher ihr vermutlich noch vor Schmidt zurückgelehnt auf dem Sofa gesessen habt, vor Sat.1 oder bei welchem Sender ja auch immer gerade war. Sondern selbst Late-Nights werden ja heute produziert, um sie zu stückeln und dann auf Social Media zu verbreiten. Das heißt, Aufmerksamkeitsspannen sind anders, Dramaturgien müssen auch ganz anders sein. Pranks in dem Format müssen zum Teil ganz anders sein. Aber ich tue mich immer schwer, da ganze Generationen in so Schubladen zu stecken, weil ich glaube, da kann sich auch jemand, der älter ist, auf TikTok bewegen und dann diesen Humor annehmen und umgekehrt.
Ja, genau, der Zeitgeist hat sich ja für alle geändert. Auch für die Älteren haben ein ungutes Gefühl bei einer bestimmten Art von Witzen.
Sozusagen. Ja, manche zumindest, ja.
Genau, oder können. Ja. Können haben. Und wie ist das, wenn es um Politik geht? Also der Blick auf Politik, zum Beispiel, wenn du sagst, ich weiß, die Jüngeren sind von Social Media geprägt und von YouTube-Shorts, muss man das dann auch schon mitdenken? Also ich meine, du führst über eine Stunde ein Gespräch mit einem Politiker, da denkst du ja vermutlich bei der Führung nicht, das gibt einen guten Snippet her.
Manchmal wenn es eine gute Situation oder
Das machen die Printjournalisten auch, weil die immer denken,
ja, ihr denkt eine Nachricht.
Eine Nachricht bei der Agentur.
Eine Agentur. Nee, aber also da finde ich zum Beispiel, ich möchte auch auf keinen Fall dieses Vorurteil reproduzieren, dass ja ganz viele ältere Menschen über junge Leute haben, dass sie nur noch eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Ich finde gerade der Erfolg von Podcasts zeigt, dass ja beides gefragt ist. Die Leute mögen einerseits und oft auch zur Unterhaltung und für zwischendurch dieses kurze, schnelle, griffige und dann haben die aber auch Bock auf Tiefe und suchen die langen Formate, die ihnen was einordnen und da eben auch, es sind eben oft leider nicht mehr die langen Texte und die ganze Zeitungsseite oder das Dossier, sondern es ist dann ein einstündiges YouTube-Video oder ein Podcast.
Würdest du sagen, dass man trotzdem, wenn man jetzt man überlegt sich eine Zielgruppe mit einem Podcast, wen spreche ich an? Wie macht man es unterschiedlich, das ist jetzt eine kleine Nachhilfe für uns vielleicht noch, also wenn ich jetzt irgendwie die 20-somethings ansprechen will oder irgendwie die Ü40, wie muss man es anders machen? Also wie wählt man dann eine andere Ansprache?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich denke immer, wenn du so fragst, direkt von hinten weg an die Distribution, also an wie verteile ich eigentlich das, was ich dann gemacht habe, dass es auch wirklich bei den Leuten ankommt. Und da ist diese Zielgruppe von Ü40 ja eigentlich ganz spannend, weil die, glaube ich, gerade ganz stark noch wächst. Die entdeckt Podcasts ja für sich erst. Ich glaube, da haben uns leider Lanz und Brecht wirklich einen guten Dienst erbracht, weil die da eine ganze Generation erschlossen haben für Podcasts. Und die Jüngeren, die kriegt man zum Beispiel, glaube ich, auch gut über Social Media, wenn du eben diesen Podcast auch dort bewirbst. Was die Ansprache anbelangt, Vielleicht hat es manchmal was mit Geschwindigkeit zu tun. Also wie lange nehme ich mir Zeit, um an einem Punkt zu fahren oder was auszuführen? Und junge Leute hören das ja zum Beispiel auch auf anderthalbfacher Geschwindigkeit oder so. Und ich habe das ganz lange gedacht, Leute, wie macht ihr das? Und jetzt bin ich ehrlich gesagt auch da.
Dass also
ich
manchmal, mich ja mache ich auch so.
Ja? Ja, und ich bin jetzt bei Spotify, manchmal drehe ich so auf 1,2. Gerade wenn es so ein Input-Ding ist, wo ich sage, okay, ich höre das gerade auf gewisse Informationen hin, dann drehe ich das hoch und erschrecke aber über mich selber, dass ich jetzt schon.
Weil man ungeduldig wird mit ihm. Ich mach das aber auch so.
Ja, aber siehst du, aber also wenn ihr das auch macht, dann ist das auch wieder gar kein Generationenunterschied unbedingt.
Ja, nee, das ist veränderte Hörgewohnheiten und die Frage, wer mitmacht. Ja.
Und ich glaube, am Ende ist es vielleicht weniger Ansprache im Sinne von Tonalität, sondern wirklich die Art, so welche Themen wählen wir denn aus oder wie stellen wir Fragen und wie nah ist man eben an dieser Zielgruppe, um rauszufinden, was beschäftigt die und welcher Dreh beschäftigt die. Ich habe zum Beispiel bei Deutschland 3000, wir haben sehr oft gewisse Themen erfolgreich gemacht, von denen mir früher Redaktionen immer gesagt haben, nee, da interessieren sich junge Leute nicht für. Und das war zum Beispiel Rente, was natürlich super dröge ist. Aber wir haben festgestellt, dass junge Leute danach eigentlich suchen, insbesondere in Zeiten wie jetzt, wo sie merken, oh Gott, ich habe vielleicht nicht mehr so ein gutes und einfaches Leben wie meine Eltern, Inflation und so weiter. Die machen sich sehr viel Gedanken über ihre Altersvorsorge, aber niemand blickt aus der jungen Perspektive auf die Politik, die zum Thema Rente gemacht wird. Und da konnten wir oft in so eine Lücke stoßen und das war dann erfolgreicher, als manch einer gedacht hätte.
Und apropos Rente, du bist ja hier, um über deine Show zu sprechen, die du fürs ZDF gemacht hast. Und da geht es um ein Thema, das uns alle nach der Sommerpause.
Der kam so von hinten.
Das uns alle nach der Sommerpause beschäftigen wird, nämlich wie geht's weiter in Ostdeutschland. Eva, ganz Deutschland erwartet mit großer Spannung und auch mit ein bisschen Sorge, wie eigentlich die Landtagswahlen in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg verlaufen und ausgehen werden. Und natürlich liegt es daran, dass in allen drei genannten Bundesländern die AfD im Moment in den Umfragen stärkste Kraft ist. Und du hast das zum Anlass genommen, dir selbst ein Bild zu machen und das eben auch an die TV-Zuschauer zu bringen. Du warst unterwegs in Sachsen, meiner Heimat, in Thüringen, in Brandenburg, Andreas Wahlheimat. Hast AfD-Sympathisanten getroffen, aber auch Menschen, die gegen die AfD da aufstehen, weil sie sich Sorgen um die Demokratie machen. Bevor wir uns mal jedes Land einzeln vornehmen, was hast du denn insgesamt von diesen, bist ja bestimmt viel unterwegs gewesen, klingt ja. nach einer langen Zeit, die du da im Osten verbracht hast. Hoffentlich hattest du was zu essen mitgenommen. Nee, was hast du mitgenommen aus dem Osten?
Boah, also ich habe auf jeden Fall eine steile Lernkurve gehabt, einfach weil ich noch nie so intensiv und so lange dort war. Ich habe zwar immer wieder auch über einzelne Themen mit Ostdeutschland-Bezug berichtet, aber eben nie so, dass ich mit so vielen Leuten ins Gespräch gehen konnte an so vielen verschiedenen Orten. Und ich finde schon, also mich hat zum einen die Frage sehr bewegt, boah, wie kann das eigentlich sein, dass so viel, was Leute dort umtreibt, in Westdeutschland einfach nicht gesehen wird oder nicht, ich finde, nicht genug anerkannt wird.
Mach mal ein Beispiel.
Naja, zum Beispiel diese ganze Erfahrung von diesem Bruch der 90er, wo aus westdeutscher Sicht, glaube ich, ich bin 1990 geboren, muss man dann vielleicht vorweg schicken, ne? Also ich kann das gerade nur nachholen anhand dessen, was mir Leute erzählen oder an Büchern, die ich lese und so weiter. Aber ich vermute, dass zum Beispiel meine sehr westdeutschen Eltern, wir leben an der holländischen Grenze, die haben mitbekommen, okay, ja, der Kohl erzählt jetzt was von blühenden Landschaften und wir bauen das jetzt auf und Solidaritätszuschlag. Und ich glaube, haben sich nicht so gut reinversetzen können in die Masse der Jobs, die da verloren gegangen sind und was das für Brüche in den Biografien bedeutet hat. Und es gibt ja tolle Kolleginnen in meinem Alter wie eine Valerie Schönjan, Johannes Nichelmann, die Bücher darüber geschrieben haben, was das auch für Nachwendekinder bedeutet. Also meine Generation, die vielleicht rund um den Mauerfall geboren wurden und denen zum Teil von ihren eigenen Eltern aus Ostdeutschland gar nicht diese ostdeutsche Identität zuerkannt wird. Das finde ich natürlich auch super spannend. Die sagen aber, natürlich bin ich so geprägt. Ich bin da aufgewachsen in einer traumatisierten Region oder einer Region, die mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hat als zum Beispiel in NRW. Und das finde ich sehr beeindruckend, dass man da jetzt über 30 Jahre später immer noch so viel davon sieht und wir das, glaube ich, nicht gut geschafft haben mit der Integration.
Das ist wahrscheinlich einer der Hauptunterschiede, ne? Dieser Strukturabbruch, diese Erfahrung, die Leute da hatten. Also ich bin Baujahr 83, das heißt, ich kann mich an den Mauerfall so ganz gerade erinnern. Und natürlich war das irgendwie ein total positives Ereignis. Wir haben auch in der Schule dann darüber gesprochen. Alle fanden das toll. Mein Vater hat, glaube ich, heute noch die Zeitung dann, Deutschland wiedervereinigt und so, klar. Ne, die. Und das ist, glaube ich, was im Westen, gerade im Münsterland, hat da niemand mit gerechnet. Aber es hat für das Leben der Menschen dort ja eigentlich auch kaum Auswirkungen gehabt, außer genau, dass sie dann mal nach Osten fahren konnten und gucken, wo ihre Familien herkommen, wenn sie da so vorfahren oder irgendwas hatten. Ja. Ne? Und das ist natürlich ein massiver Unterschied, so während irgendwie die Leute im Westen halt gesagt haben, so irgendwie, ne, End of History, jetzt ist alles gut, jetzt haben wir es irgendwie geschafft, mussten die Ossis rudern und kämpfen, und dass das sich auch auf eine nachfolgende Generation, die dann irgendwie in die, ja, die Perspektivlosigkeit oder Verzweiflung ihrer Eltern mitkriegt, auswirkt, das ist wahrscheinlich im Westen wirklich nicht angekommen. Ja.
Und wie viel Abwertung auch passiert ist. Also ein Beispiel, das mir gerade noch einfällt, das ich neulich sehr eindrücklich fand, war, da erzählte jemand, der auch, glaube ich, ungefähr in deinem Alter ist, dass er mitbekommen hat als Kind, Teenager, wie seine Familie, die noch wirklich mit so einem Kohleofen in einem runtergekommenen Bau in Rostock, glaube ich, lebte, immer darauf hingearbeitet hat, in so eine moderne Wohnung in der Platte ziehen zu können. Und dann haben sie das im Jahr 88 erreicht, waren ein Jahr da drin und im nächsten Jahr war diese Art zu wohnen total verpönt. Und du nickst schon ganz intensiv, Steven. Yeah. Und das hat zum Beispiel, also solche Beispiele helfen mir sehr, das zu verstehen und machen mich auch sehr betroffen, weil ich denke, boah, wie kann das sein, dass über so viele Jahre es da nicht mehr gegenseitiges Verständnis gibt?
Es sind, wie gesagt, 3 Landtagswahlen. Du bist in allen 3 Ländern unterwegs gewesen, auch explizit, um zu gucken, wie ist die Stimmung, worüber wird so diskutiert. Und deswegen gehen wir die jetzt alle 3 mal kurz durch, in steckbriefartig. Ich habe hier die Stichworte und ich ist nicht als Quiz gedacht. Also ihr könnt nicht versagen, ich würde es euch nur die Bälle zuspielen. Und wir fangen an mit Sachsen, wo ich aufgewachsen bin. Hauptstadt.
Oh,
okay,
nicht als Quiz gedacht.
Man kann doch versagen.
Da kriege ich gleich die Königin, wenn ich es nicht weiß. Dresden.
Ja, Dresden. Einwohnerzahl? Weiß jemand? 4,1 Millionen.
Danke.
Das ist also wie Berlin ungefähr.
Ja, ein bisschen mehr.
Aber ist das mit Abstand größte neue Bundesland?
Sachsen. Einwohnerstärkste. Okay. Wahlberechtigte davon, von den 4,1 Millionen 3,3, sage ich jetzt mal, zur Landtagswahl ab 18. Wann wird gewählt?
Am 1.9.
Und jetzt geht's an die Einschätzungsfragen. Also, wer ist der Amtsverteidiger? Michael Kretschmer, wie er sich selbst ausspricht, regiert dort mit einer Kenia-Koalition. Trotzdem sind die Grünen für ihn irgendwie ein Feindbild auf Bundesebene. Eva, was denkst du, wie sind die Chancen auf seine Wiederwahl?
Ach, ich glaube, ziemlich gut. Ich glaube, es kommt, da kann man fast die 3 Länder ja wieder in einen Topf werfen. Ich glaube, es kommt in fast allen 3 eigentlich auf die CDU an und wie sie performt als Partei. Und da würde ich ihm in Sachsen eigentlich ganz gute Chancen ausrechnen.
Ich glaube, er ist auch der Klassiker, der so vom Amtsbonus profitiert. Ne? Das haben wir sowieso bei allen letzten Landtagswahlen eigentlich gesehen, dass die Amtsinhaber, wenn sie starke Figuren waren, bekannt im Land, dann nochmal wirklich so einen Schnaps obendrauf gekriegt haben. Und ich glaube, Kretschmer als jemand, der da auch sicher nicht zu schade ist, in die Auseinandersetzung vor Ort zu gehen mit den Leuten, redet sich der AfD da auch entgegenstellt. Das kann man lange drüber diskutieren, wie er das macht, aber er macht es. Ich glaube auch, dass ihm das am Ende nochmal einen Push gibt und er das da verteidigen wird. Bin ich ziemlich sicher.
Ich sag mal kurz, die Umfragedaten, die aktuellen AfD und CDU im Prinzip gleich auf. Inzwischen, lange war die AfD ein ganzes Stück vor der CDU, jetzt beide ungefähr bei 30%. SPD bei 7, Grüne bei 7, dürften also nochmal reinkommen, auch wenn die CDU im Bund gerade eine Kampagne fährt, um AfD zu verhindern, sollen alle SPD und Grüne wählen. Und das ist was in allen 3 Ländern auffällig ist, das Bündnis Sarah Wagenknecht bei 15% in Sachsen. Alle anderen fallen unter Sonstige, also auch die FDP. Eva, was ist dir an Auffälligkeiten, wie da gerade so die Stimmung im Landtagswahlkampf, der jetzt gerade so losgeht oder generell im Land ist, was ist spezifisch für Sachsen im Vergleich?
Also wir haben in Sachsen, wir haben uns für jedes Land so ein bisschen so eine Leitfrage oder ein Thema genommen. Und in Sachsen war das Thema Spaltung, weil wir den Eindruck hatten, dass das an diesem Bundesland ganz oft schon, also dass da viel polarisierter ist, was aber man am Ende vielleicht, also wo man lernen kann fürs ganze Land. Was sind Entwicklungen, die uns vielleicht auch noch im Rest von Deutschland erwarten und wo läuft's gut in Sachsen und wo weniger? Und das fand ich sehr eindrücklich. Wir waren zum Beispiel in Großschirmer, ein Ort, der in der Vergangenheit oft in den Schlagzeilen war, weil da ein AfD-Bürgermeister ins Amt kam, nachdem der Vorgänger sich das Leben genommen hatte. Und dieser Ort, da sagen einige, wir sind jetzt komplett gespalten über die Vorgänge, die da passiert sind. Andere sagen, nee, das stimmt doch gar nicht. Ja, das fand ich sehr eindrücklich, zu merken, wie unterschiedlich die Leute auf ihr Land gucken, wie wenig da zum Teil noch miteinander geredet wird, wie Familien zum Teil innerlich gespalten sind.
Und das ist ja auch eine Spaltung, die in Sachsen durch die Regionen läuft. Ne? Also du hast Leipzig, das Umland, das ja als relativ links.
Ich wollte gerade sagen, ist das nicht Stadt-Land vor allen Dingen?
Hatte Leipzig jetzt nicht bei der Europawahl auch zum Teil überraschend?
Ja.
Also da läuft es ja dann offenbar auch durch die Stadt schon wieder. Ich finde, man muss auch vorsichtig sein, gerade wir als Journalisten, dass wir nicht immer so in so eine Spaltung reinberichten und irgendwas zuspitzen, was gar nicht da ist. Und das habe ich eben auch versucht, vorsichtig zu erfragen. Aber
jetzt würde ich mal eine Frage an Steven stellen, Steven, weil du bist ja in Sachsen aufgewachsen, kennst dich also aus. Und selbst Ostdeutsche sagen ja, also Sachsen gilt ja im Westen sowieso, ne? Spiegel hat ja sogar mal diesen Titel da gemacht und so, ne? Also Sachsen gilt
so
ja.
So ist er der Ossi,
meinst du? So ist er der Ossi und das braune Sachsen und etc. pp. Und
Sie
so.
Haben mir ins Gesicht gefilmt.
Ja, genau. Und aber selbst Ostdeutsche und berufliche Ossi-Versteher verzweifeln ja manchmal am Sachsen und dann vor allem nochmal eine Nummer härter am Erzgebirgler. Da heißt es dann ja, die im Erzgebirge sind einfach irgendwie anders drauf. Mhm. Sodass, man muss sich ja jetzt das nicht zu eigen machen, wie der ehemalige Ostbeauftragte Wanderwitz das gemacht hat. Der gesagt hat, die sind alle verloren für die Demokratie, zu viel Diktatur gehabt und es wird nichts mehr. Aber warum ist es gerade in Sachsen eigentlich teilweise dann doch so hart, diese Auseinandersetzung?
Na, ich glaube, dass die Sachsen eigenes Selbstbewusstsein haben, auch als Sachsen. Also es gibt ja die ostdeutsche Identität.
Ja.
Das ist ja auch eigentlich eine Überraschung, dass das so gekommen ist. Ich lese gerade die Memoiren von Schäuble und er schreibt so über die Fehler aus den 90er Jahren, die Westpolitik, Kohl, ne, irgendwie die großen Erwartungen, die enttäuscht wurden. Und Schäuble schreibt, und da ist es uns passiert, dass sich eine spezifisch ostdeutsche Identität rausbilden konnte. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ne? Die gibt es. Aber der Sachse ist nochmal selbst stolz drauf, Sachse zu sein.
Also ist der Bayer von Ostdeutschland.
Genau. Also das mit dem Freistaat war ein genialer Kniff damals nach der Wende, dass die sich auch als Freistaat gegründet haben und sowas. Und das war schon zu DDR-Zeiten so, dass die sich gegen die Berlin-Dominanz definiert haben. Ne? Also auch rückgreifend auf die alte Geschichte Preußen gegen Sachsen und sowas. Das wurde da immer noch tradiert. Mhm. Und sozusagen, und der Sachse war auch widerständig gegen diesen SED-Zentralstaat sozusagen. Also, und das ist so ein Selbstbewusstsein, was daraus entstanden ist und was sich bei Pegida ja dann wieder gezeigt hat. Und wo auch durch die Wendeerfahrung, Leipzig hat ja letzten Endes den Kipppunkt erreicht. So, hat sich alles in Sachsen abgespielt. Und dieses Selbstbewusstsein oder auch dieses Verständnis davon, dass man Sachen zum Kippen bringen kann, ich glaube, das. Mhm. Ne, das haben die jetzt noch. Und deswegen lassen die sich den Mund nicht verbiegen.
Ja.
Und auch, man sieht es ja auch an Kretschmer, dass der auch immer dass der immer gegen die Parteilinie argumentiert, in der Russlandfrage zum Beispiel, in vielen anderen Fragen. Das ist einfach sein Selbstverständnis.
Haben selbst wir Münsterländer verstanden.
Es ist auch ein Bundesland, das ich nehme das gerne als Beispiel, wenn jemand so einfach so vom Osten pauschal spricht. Sachsen zum Beispiel steht ja vergleichsweise wirtschaftlich auch sehr gut da. Ja. Ich glaube, das trägt auch noch zu diesem Selbstbewusstsein bei.
Wir haben uns noch was anderes bei Deutschland 3000 abgeguckt, nämlich diese Kopfstimme.
Mhm.
Aber nicht im Sinne von so hoch, sondern die Off-Voice. Drückst du mal so einen Knopf?
Ach so.
Ja. Ja, das ist gut. Ja, mach das.
Achtung.
Ja, und? Jetzt läuft die Folge schon 20 Minuten und ich habe noch gar nicht diese Off-Stimme eingesetzt, die Eva in ihrem Podcast immer macht. Naja, ist ja auch ein ziemlich fieser Kniff eigentlich, da nachträglich immer noch Sachen zu sagen, die der Gesprächspartner ja dann gar nicht mehr hört und die können ja dann gar nicht mehr reagieren. Ne? Aber ich verstehe das schon, ich habe mich jetzt auch gar nicht so richtig getraut, meine Landsleute da, die Sachsen, so richtig in die Pfanne zu hauen. Deswegen sage ich das jetzt einfach mal im Off. Also alle über einen Kamm scheren, das geht eigentlich auch nicht. Naja, zurück zur Folge. Alles gut.
Was? Ich habe nichts gehört.
Also gehen wir weiter in unserem kleinen Ossi-Länder-Quiz und landen. Darf ich eigentlich Ossi sagen?
Ja, der Ossi sagt doch selbst Ossi.
Der Ossi sagt selber Ossi, genau. Meinen wir liebevoll. Und landen also bei Thüringen. Die Landeshauptstadt ist eine der schönsten Städte Deutschlands.
Erfurt.
Kika-Stadt.
Einwohnerzahl Thüringen.
2,1 Millionen.
Ah, gut. Eva, Wahnsinn. 1,3 Millionen Wahlberechtigte gewählt wird, hatten wir Doppelwahl, weißt du auch.
1.9.
1.9, genau. Und jetzt wird's interessant. Die Politik in Thüringen ist nämlich komplizierter als in den allermeisten Ostländern, weil wir in Thüringen dieses Spielchen Minderheitsregierung, es ist ja etwas, das wir jetzt da schon ziemlich lange kennen, also keine stabile, die Regierung tragende Mehrheit im Landtag. Der Amtsverteidiger, ein anständiger Sozialdemokrat, hätte man früher gesagt, Bruno Ramelow von der Linkspartei, regiert dort zurzeit mit einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung. Und jetzt die Politikexperten. Schafft das nochmal? Der Bodo?
Na,
da schütteln sie beide den Kopf, man kann es leider nicht hören.
Ja, Entschuldigung. Nee, ich möchte auch.
Nee, das ist ja, das hat ihm Sarah Wagenknecht aus Thüringen, aus Jena, hat ihm das verhagelt. Ich bin ja mit Frank-Walter Steinmeier in Jena unterwegs gewesen bei so Vorzeigeunternehmen und da ist Ramelow dazugestoßen und der sah schon aus wie ein Gast auf seiner eigenen Beerdigung. Also er rechnet da, glaube ich, auch nicht mehr mit. Das ist noch schade. Die Umfrage, das ist ja logisch, die Linke hat sich einfach in Umfragen halbiert, weil die eine Hälfte ist jetzt bei Sarah Wagenknecht und die andere Hälfte noch bei Ramelow und damit reicht es nicht mehr.
Und diese Minderheitsregierung war einfach in vielen Feldern nicht handlungsfähig und das hat, glaube ich, zu großen Unzufriedenheit beigetragen.
Es gibt ja auch viele in Thüringen, die sagen, es ist, also das Land fällt auch zurück dadurch, dass es politisch nicht handlungsfähig war. Das kann man an den Strukturdaten sehr schön sehen. Also der Osten hat ja zurzeit so eine gewisse Dynamik im Wachstum viel mehr als der Westen, aber Thüringen fällt zurück, obwohl die Bedingungen da eigentlich gar nicht so schlecht sind. Und es gibt viele Leute, die sagen, wir brauchen eine stabile Mehrheit im Landtag. Das ist für auch die Zukunft des Bundeslandes ultra entscheidend. So. Und da gibt's jetzt zwei Männer, die da gerade sich drum streiten, quasi, wer diese stabile Mehrheit anführen wird. Der eine ist Mario Vogt von der CDU und der andere Bernd Höcke.
Geht der von einer stabilen Mehrheit aus? Also die letzten Umfragen waren AfD und BSW gemeinsam über 50%. Also wenn die sich zusammentun würden, könnten sie das Land regieren.
Ja, aber das schließt Sarah Wagenknecht ja aus.
Immerhin.
Sie schließt ja nicht aus, bei Anträgen mitzugehen, hat sie jetzt, glaube ich, nochmal recht deutlich gesagt. Aber sie schließt eine Koalition aus. Und ich glaube, auf die CDU kommt dann diese Herausforderung zu, wiederum eine Koalition bilden zu müssen, die ihr nicht besonders lieb ist. Im Zweifel mit SPD und BSW. Das ist, ja, hat man in Deutschland jetzt so auch noch nicht gesehen und wird vielleicht dann genau das ein ähnliches Problem haben wie die aktuelle Koalition, dass sie eben eher den Unmut steigert bei der Bevölkerung und die sagen, was bringen die überhaupt nach vorne? Wo bei welchen Themen können die sich gut einigen? Und das müssen sie dann aber tun, um der AfD was entgegenzusetzen.
Man kann sich aber auch vorstellen, die haben ja so wenig Leute, das BSW, dass das farblose Gestalten sind, die da ins Kabinett geschickt werden. Am Anfang ist das noch ein Aufreger, aber wenn die da 5 Jahre lang regieren, dass das dann mehr oder weniger auch untergeht.
Ich kann ein bisschen angeben mit angelerntem Wissen. Also ich habe nämlich lange mit einem Menschen, der sich sehr gut in Thüringen auskennt, unterhalten, nämlich dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider, der auch aus Erfurt kommt. Ich war ja mit ihm auf Sommerreise, nicht in Thüringen zwar, aber wir haben über Thüringen geredet abends beim Bierchen. Und Schneider hat mich darauf hingewiesen, es gäbe ja schon eine Besonderheit in Thüringen. Das ist kein großes Bundesland. Erfurt ist eine kleine Stadt. Da machen gar nicht so wahnsinnig viele Leute Politik. Und die da Politik machen, die kennen sich alle wirklich lange und wirklich gut. Und so diese ganzen Punkte, die ich jetzt als Berliner Journalist aufgemacht hätte mit BSW, da können SPD und CDU, das könnt ihr doch nicht machen und so. Da sagt er, naja, also erstmal, um eine stabile Mehrheit hinzukriegen, wird man es im Zweifel machen müssen, weil die braucht das Land. Und zweitens, die kennen sich so gut und die wissen genau, was sie von dem anderen zu halten haben und die kritischen Fragen, also wo wirklich CDU und BSW niemals zusammenkommen, werden auf der Landesebene nicht entschieden.
Eva, deine Folge aus Thüringen von Deutschland, warum bist du so, hat ja den Arbeitstitel zumindest, Thüringen, willst du wirklich Höcke? Kannst du da schon spoilern, was die Antwort auf diese Frage ist?
Naja, wir wollten uns auseinandersetzen mit dem Blick, den, glaube ich, auch viele Leute von außerhalb auf Thüringen haben, von, oh Gott, das ist das Höckeland. Ja. Und das Klischee ist ja mal, die feiern den da alle, was natürlich nicht stimmt. Aber wir wollten eben rausfinden, okay, warum ist dieser Mann in einem Land mit eigentlich vergleichsweise wenig Wahlberechtigten trotzdem immer so präsent, auch bundespolitisch, und sind da so ein bisschen auf die Reise gegangen. Ich fand auch da mit diesem Aspekt von, die kennen sich alle so gut, weil das ist dann etwas, was mir auf der Reise auch begegnet ist, dass, wenn auf bundespolitischer Ebene von Brandmauern gesprochen wird, das natürlich auf gerade kommunaler Ebene einfach schon gar kein Thema mehr ist. Man kennt sich, man muss irgendwie vorankommen mit dem Straßenbegleitgrün oder der neuen Brücke oder was auch immer, und da wird eine Zusammenarbeit nicht mehr ausgeschlossen, sondern es heißt so, okay, wie kommen wir sonst vorwärts? Und das ist dann auch wieder nah an den Menschen, die sich jetzt gerade vorstellen können, Höcke zu wählen, die mir begegnet sind, gerade die jüngeren Leute, die sagen, ehrlich gesagt, ich bin von allen Parteien enttäuscht. Die haben alle nicht geliefert, als sie mal in der Regierung waren. Wir müssen jetzt dieser Partei mal eine Chance geben. Und da werden Argumente, die wir als Journalisten gerne entgegenstellen, nämlich, aber die sind doch gesichert rechtsextrem vom Verfassungsschutz eingestuft und die haben, guck doch, was der Höcke von sich gibt, der ist verurteilt dafür, dass er SA-Parolen auf Veranstaltungen ruft und so. Das wird dann oft hingenommen. Also es war für mich lehrreich, diesen Menschen zu begegnen, aber ich fand es auch erschreckend.
Und das dritte Bundesland in der Runde ist Brandenburg. Hauptstadt?
Berlin.
Potsdam. Einwohnerzahl? Na? Inklusive der Leute, die in Berlin arbeiten.
Ich würde sagen, zwischen Thüringen und Sachsen irgendwie so knappe 3 Millionen.
2,6. Davon etwas mehr als 2 Millionen wahlberechtigt. Wann wird gewählt?
Später.
22. Ja. Ne?
Genau. Und der Amtsverteidiger heißt?
Dietmar Woidke aus Forst.
Ja, einer der wenigen SPD-Ministerpräsidenten, die es noch gibt. Und wie stehen dessen Chancen auf Wiederwahl? Ich sag mal schnell, die Umfrageergebnisse AfD liegt bei 25%. Auf Platz 1 CDU und SPD ungefähr gleich bei 19-20 jeweils. Grüne könnten reinkommen mit 7 im Moment, Linke mit 6, FDP eher nicht, hat 3%. Also schafft es der Woidke nochmal, sieht nicht unbedingt danach aus, oder?
Ja, also zuletzt hat sich ja der CDU-Kandidat, wie heißt der denn eigentlich, Steven?
Ich stelle hier die Fragen. Ich weiß es wirklich nicht.
Ich habe es gerade auch vergessen, das ist wirklich bitter. Aber das bringt mich eigentlich schon zu meinem Punkt.
Ja gut, aber den sächsischen AfD-Spitzenkandidaten kennen wir auch nicht, also namentlich, oder? Also das ist ja...
Ach so,
ne? Ja. Wir kennen alle Höcke, aber niemand kennt den, obwohl die da auch stärkste Kraft sind. Das ist schon so.
Ja, aber das bringt mich ein bisschen zu meinem Punkt. Und ich habe ja den letzten Landtagswahlkampf in Brandenburg auch schon als Beute Brandenburger auch schon mitgekriegt und habe gemerkt, wie der Woidke am Ende mobilisiert hat auf den letzten Metern. Und ich glaube, dass hier diese Amtsbonusgeschichte, über die wir eben schon sprachen, am Ende unglaublich funktionieren wird. Also das ist einfach der einzige Landespolitiker, den man kennt. Ja, alle anderen kennt man gar nicht und ich glaube, das trägt ihn am Ende über die Ziellinie, aber der wird sich strecken müssen, für den wird es schwierig.
Eva, und was hast du aus Brandenburg mitgenommen? Das unterscheidet sich ja schon stark von den anderen beiden Ländern, allein dadurch, dass der SPD gefärbt ist.
Ja, ich finde es auch witzig, euch beiden zuzuhören, weil ihr natürlich hier als die Hauptstadt-Politjournalisten immer an dem Parteienrechnerei sind. Wer sind die Kandidaten? Und ich gucke ja gerne.
Thilo Jung auch schon vorgeworfen.
Thilo Jung hat gesagt, ihr macht Journalismus wie Pferderennen.
Oh, es ist ein interessanter Vergleich. Ja, und ich denke oft auch von den Zielgruppen, für die ich arbeite, weg, dass wir versuchen immer eher Politik nicht da, wo sie gemacht wird, sondern da, wo sie so ankommt. Und das ist bei Brandenburg ja super spannend, weil Brandenburg gerade im Grunde so ein Hype-Land ja ist. Ne? Man sagt, boah, da bewegt sich jetzt was. Und da geht jetzt, wenn die Kohle zu Ende geht, da werden jetzt Milliarden reingeballert, neue Industrien angesiedelt und dann kommt der Wandel und dann ist das Land, das hatte ja auch Wirtschaftswachstum im letzten Jahr, während gesamtdeutsch die Wirtschaft geschrumpft ist und so weiter.
Wegen Tesla vor allen Dingen, oder?
Ja, und vereinzelt auch noch anderen Unternehmen, die sich da jetzt neu ansiedeln sollen. Ein paar ziehen sich gerade schon wieder zurück und das hat mich zu der Frage gebracht, okay, aber kommt denn dieser ganze Wandel, den die Politik da so hochhypt, wirklich bei den Leuten an? Und das war total spannend, weil ich war in der Lausitz, ich war in Eisenhüttenstadt, ich war in so einem mini kleinen Dorf, Fredersdorf und das waren sehr unterschiedliche Eindrücke und
aber ja. Sag mal, das interessiert mich total, weil ich mit Carsten Schneider da auch drüber geredet habe. Kommt's an?
Also viele Leute sagen, nö.
Ja.
Gibt zum Beispiel diesen Lausitz-Monitor, der sagt, den Leuten ist der Strukturwandel viel zu intransparent und der geht auch viel zu langsam. Und ich stand da wirklich, das kann man in diesem Film eindrucksvoll sehen, es gibt ja das Kraftwerk Schwarze Pumpe und da sind so komplette Industrieflächen, wirklich auf der grünen Wiese sollen sich ganz viele Batteriefabriken und sowas, Lithiumhersteller ansiedeln. Und da gibt es ein Unternehmen, das Altec heißt das, das sollte eigentlich schon, ich glaube dieses Jahr sollte diese Fabrik gebaut werden, wenn nicht schon stehen. Und ich stand da und es war nichts da. Also wir haben einen schönen Drohnenshot, wenn ihr euch den anschauen wollt, von dieser grünen, riesigen Wiese. Und dann fragst du bei der Stadt nach und dann sagen die, ja, Genehmigungsverfahren, das dauert jetzt doch alles. Und ja, vielleicht in 3 Jahren geht dann der Bau los. Andere Unternehmen haben die Fördermittel nicht bekommen, mit denen sie vom Bund gerechnet haben. Ein chinesisches Unternehmen hat sich zurückgezogen. Und das ist natürlich schwierig. Und man merkt aber auch, okay, Politik ist sehr bemüht. Man will irgendwie ein Zero-Carbon-Valley machen. Erste Startups siedeln sich an. Aber dass das dann wirklich mal ankommt bei den Enkeln der Kohlekumpel, das ist ein langer Weg.
Das ist ein Teil des Problems gerade im Osten, ne? Weil es ist wirklich so, und das kann man auch fundamental messen, ich habe diese Woche noch eine Geschichte drüber gemacht, der Osten wächst deutlich stärker als der Westen. Es gab sogar mal so diese Schlagzeile Konjunkturlokomotive Ostdeutschland, das stimmt dann auch nicht so ganz, weil wenn man in die Zahlen reinguckt, stellt man fest, ein Teil des Wachstums liegt auch daran, dass die Ostrenten stärker wachsen als die Westrenten und im Osten mehr Leute sind, die das direkt wieder ausgeben müssen, weil sie nicht so viel Geld haben und dann steigt dann die Binnennachfrage an etc. Aber, also Gesamtdeutschland wächst dieses Jahr um 0,4% voraus. voraussichtlich Ostdeutschland um 1,1. Und ja. Also das ist ja schon ein enormer Unterschied und ein großer Teil ist tatsächlich Brandenburg. Es ist nicht nur Tesla, weil die Effekte sind größtenteils schon eingepreist quasi. Tesla ist ja schon, produziert da ja schon so. Aber das Problem, was du beschreibst, ist, es dauert halt. Strukturwandel geht nicht von heute auf morgen. Es sind einfach auch langwierige Prozesse. Man kann es vielleicht auch ein bisschen vergleichen. In Cottbus gibt es ja dieses große Projekt der Cottbuser Ostsee. Mhm. Ne, das ist ja so ein ehemaliger Tagebau, der geflutet wird. Und das dauert ja Jahre. Und durch die Trockenheit hat das jetzt alles noch viel länger gedauert. Und die träumen da von einer touristischen, großen Seenlandschaft, einer der größten Seenlandschaften zusammenhängend Deutschlands und so. Und merken jetzt, oh, alter Schwede, also bis der Scheiß eh mal vollgelaufen ist, da haben wir ein Bad und dann bricht vielleicht auch nochmal so eine Uferkante ab und muss renaturiert werden etc. Also es braucht halt einfach Geduld und irgendwie hat man gerade in dieser Phase das Gefühl, die Geduld ist nicht mehr da. Mhm. Die Leute haben keinen Bock mehr zu warten und das ist irgendwie echt gerade, also es ist irgendwie, finde ich, das ist so ein total interessanter Kipppunkt. Die Stimmung ist so schlecht wie nie und gleichzeitig ist die Lage eigentlich fast so gut wie nie und das finde ich total interessant. Also ob diese Geraden sich dann nochmal wieder kreuzen und dann irgendwie da ankommt, okay, jetzt passiert hier wirklich was und oder ob es schon zu spät ist. Ich weiß es nicht, bin gespannt.
Ich glaube, das könnte auch damit zusammenhängen, dass Politik naturgemäß vor allem an so wirtschaftlichen Faktoren orientiert ist und zum Beispiel eben versucht, Unternehmensansiedlungen zu erleichtern und darüber diese, ich sag mal so, soften Faktoren von Lebensqualität vor Ort und so vergisst. Und ich war zum Beispiel auch in Cottbus bei einer Startup-Gründerin, die mir gesagt hat, das läuft hier super für uns, die machen so nachhaltigeren Beton. Also das passt auch voll in dieses Lausitz-Image von, wir machen hier neue nachhaltige Sachen. Und die meinte, aber die Fachkräfte, die wir brauchen, so wie, ne, die braucht dann IT-Leute und so weiter, die muss man halt anziehen, nicht nur mit Jobverfügbarkeit, zumal solange die Gehälter noch nicht angeglichen sind an den Rest von Deutschland oder ja europaweit suchen die Leute ja zum Teil. Oder zum Beispiel in Eisenhüttenstadt, das war auch sehr eindrücklich. Eine Stadt, die komplett um ein Stahlwerk rumgebaut ist und bis heute gilt nur dieses Stahlwerk was, aber kulturell geht da so gut wie gar nichts mehr, obwohl es eins der größten, nee, das größte Flächendenkmal Europas ist. Man könnte das so krass vermarkten, Touristen anziehen oder Leuten sagen, hier ist, Tom Hanks war da.
Ich würde sagen, Tom Hanks hat sein Möglichstes getan vor 10 Jahren in einer Late-Night-Show. Man lacht wirklich Tränen.
Eisenhüttenstadt. Naja, aber er war auch begeistert. Also ja, auf dem muss man nicht so lange rumreiten, aber das waren so Beispiele, wo ich gedacht habe, das ist sehr eindrücklich, dass das manchmal vergessen wird. Das war so grün, viel Natur drumherum, super lebenswerter Stadtteil, gerade als in Hüttenstadt. Aber ich habe da mehr Rollatoren als junge Menschen gesehen, eindeutig.
Hm. Ja, das ist ja auf dem Land in Ostdeutschland generell der Effekt, weil die ein Generationenbruch gab, als sie alle im Westen gegangen sind zum Arbeiten.
Erstens und zweitens beißt sich das natürlich jetzt ein bisschen mit den AfD-Wahlergebnissen. Das ist natürlich das Problem, dass viele Leute, die vielleicht auch aus Ostdeutschland kommen, und ich habe mehrere auch so im Umfeld gehört, die überlegt haben, zurückzugehen, die sagen, na, das gebe ich mir jetzt aber gerade nicht. Ja. Also bleibe ich halt in München.
Faktor, ne?
Genau. Ja. Und das ist natürlich auch eine Falle, in die neuen Länder, die jungen Länder jetzt laufen könnten.
Eva, wenn wir jetzt einen Strich drunter ziehen, auch gemessen an deinem Eindruck, den du da gewonnen hast in Ostdeutschland und an deinen Recherchen, den Gesprächen mit den Leuten, sind die drei Ostländer auf der Kippe? Sind die schon verloren für die gesamtdeutsche Demokratie oder reden wir es jetzt alles schlecht?
Ich bin schon sehr nachdenklich von diesen Reisen zurückgekommen, weil mir im Vorfeld, in meinem eigenen Umfeld auch nicht so intensiv diese zum Teil ja wirklich so rechten Narrative begegnen, die sich schon sehr unterscheiden von dem, wie ich die Welt wahrnehme und wo ich auch wirklich ein paar interessante Auseinandersetzungen hatte, die man in diesem Film auch sehen kann. Wenn ich überlege, okay, was macht mir Hoffnung, dann war für mich super stark der Eindruck, dass die Gesellschaft zusammengehalten wird in der kleinsten Parzelle der Demokratie und das sind Vereine, Gewerkschaften, Kirchen, ehrenamtlich engagierte Menschen. Und ich bin nach Hause gefahren und gedacht, in welchen Verein gehe ich denn jetzt? Weil ich wirklich den Eindruck hatte, da kann Spaltung noch überwunden werden. Da kommen Menschen aus verschiedenen Altersgruppen, mit ganz verschiedenen Hintergründen noch zusammen und vor allem haben sie da so ein Wirksamkeitserlebnis. Also da hat man das Gefühl, cool, ich kann hier was beitragen, ich kann hier einen Unterschied machen in meiner Gesellschaft. Und da sind mir eben auf der anderen Seite viele Leute begegnet, die genau dieses Gefühl nicht mehr haben, die sich nicht gesehen fühlen, die sagen, die Politik arbeitet nicht für uns und hier passiert nichts. Das, was ich brauche oder mir wünsche, wird nicht gemacht, kommt nicht bei mir an. Ich glaube, darauf kann die eine Antwort sein, sich im Kleinen zu engagieren. Und das müssen mehr Leute machen.
Das ist ja ein Problem. Das ist ja eins der Hauptprobleme von Ostdeutschland, dass es diese ganzen Strukturen, die du gerade genannt hast, erstmal nach der Wende nicht mehr gab. Das war alles vom Staat organisiert und fiel weg. Kirche sowieso nicht. Das war zum Beispiel eine Flüchtlingskrise, ein Riesenunterschied zwischen Ost und West. Also das heißt, wenn man was fördern würde staatlich, dann müsste es tatsächlich so graswurzelmäßig, ne?
Genau. Und das Vereinslandschaft ist aber, sein. Ne? Das ist übrigens ja auch eine der Gefahren. Also ich war zum Beispiel in Sachsen in Chemnitz auch unterwegs, was ja auch ein extrem interessante Stadt ist, weil da so alles nebeneinander passiert. Also es gibt Sonnenberg als Kiez, wo Migranten neben Nazis wohnen, muss man wirklich so sagen. Und was mir da begegnet ist, ist, dass natürlich insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund sagen, wir brauchen sichere Räume. Und da gibt es Leute, die engagiert sind, die Vereine gründen, um solche Räume zu schaffen. Aber das wusste ich vorher auch nicht, dass deren Fördermittel, die sie vom Land bekommen können, vom Bund bekommen können, zum Teil daran gebunden sind, dass sie auch vom Land Fördermittel bekommen.
Die müssen kofinanziert werden.
Genau. Und wenn jetzt die AfD in die Regierung kommt, dann ist es sehr absehbar, dass solche Fördermittel auf Landesebene sofort alle zusammengestrichen werden. Und dann sind genau solche Initiativen, wie du sie auch gerade nochmal beschrieben hast, einfach extrem in ihrer Existenz bedroht. Und das heißt, das ist eigentlich ein Hebel, den man jetzt schon in Gang bringen müsste, dass solche Fördermittel unabhängiger vergeben werden.
Thema, über das wir jetzt ja noch gar nicht so richtig geredet haben, ist Ukraine-Krieg. Und der wird ja in Ostdeutschland schon auch anders rezipiert als im Westen. Ne? Mhm. Also das kann man, glaube ich, sagen. Und es gibt, jetzt will ich nicht am Ende
hier... Ja, von der SPD abgesehen. Teilen der SPD.
Teilen, ja. Aber jetzt will ich hier nicht Wasser in den Wein kippen oder das positive Fazit zu sprechen, aber es gibt schon so einen Punkt, wo ich auch manchmal so ein bisschen hadere mit den Ostdeutschen. Ich habe den Eindruck, sie sind irgendwie, wie sage ich das jetzt, manchmal irgendwie ein bisschen härter. Ja, also es ist ihnen irgendwie etwas egaler. Also im Westen kannst du, habe ich den Eindruck, dann oft noch mit so Mitgefühl irgendwie punkten und sagen, jetzt guckt euch das mal an, was da in der Ukraine, wie schrecklich das doch ist, die Leute. Und dann hat man irgendwie den Eindruck, dann kriegt man, glaube ich, im Westen viele noch, die dann sagen, oh ja, stimmt, finde ich auch irgendwie schlimm. Und im Osten hat man dann häufig mal... ist jetzt nicht generalisierend, aber schon habe ich den Eindruck, es ist schon ein Thema, häufig mehr so ein Schulterzucken und sagen, naja gut, ich habe auch meine Probleme, also was soll's und die soll sich... Und
ja, das, ich meine, das gibt's, glaube ich, im Westen auch, das wird da nur nicht so frank und frei geäußert.
Ja, das mag sein, aber das macht ja was, wenn Dinge frank und frei geäußert werden.
Also mein Eindruck generell, wenn du die ostdeutsche Haltung zur Migration, zum Ukraine-Krieg und sowas beschreiben müsstest, ist für mich eine Mischung aus Zynismus und Idealismus. Zum Beispiel, um beim Krieg zu bleiben... Es ist schon ein Riesenwert, da sozusagen Pazifismus, der Friede, das muss doch, das muss hergestellt werden und es kann immer mehr Waffen liefern, das doch nicht. Also ein sehr wenig realpolitisch im Sinne von pragmatisch gedachtes Ideal, sondern Frieden herbeizuführen ist das höchste, auch proklamierte Ziel sozusagen, was die Ostdeutschen da vereint. Deswegen ist Sarah Wagenknecht so stark, weil die das macht. Und gleichzeitig, genau was du gesagt hast, so ein gewisses unter den Tisch fallen lassen bei Migration, beim Krieg, von den Schattenseiten.
Putin bombardiert ein Kinderkrankenhaus, na, aber die NATO.
Das spielt ein bisschen rein, die Erfahrung, wie man mit Medien umgeht, weil du nämlich zu DDR-Zeiten war jedes Medium Propaganda und du hast dir deine Wahrheit daraus destilliert und das hat sich in Ostdeutschland tradiert, sodass das bombardierte Kinderkrankenhaus im Fernsehen erstmal unter Kriegspropaganda-Verdacht steht.
Mir ist auch eine Aussage begegnet, wo jemand gesagt hat, wir hier im Osten, wir haben Erfahrung mit Frieden, wir haben eine friedliche Revolution herbeigeführt. Und das ist eine Aussage, die empfinde ich als platt und nicht zum Ukraine-Krieg passend, aber vielleicht, das glaube ich, addiert sich auch noch ein bisschen zu dem, was du sagst oder was man so für Plakate sieht auf den entsprechenden Demos.
Ja, und vielleicht, ich meine, das ist jetzt eine steile These, wenn du 40 Jahre lang als Sowjetsatellit gelebt hast und irgendwie durchgekommen bist, redest du dir auch das schön, dass sozusagen die Ostukraine ja auch unter sowjetischer Vorherrschaft überleben könnte. Es wäre immer noch besser als Krieg, wo jeden Tag tausende Menschen sterben. Das kann man ja teilen, das sagt ja zum Beispiel Kretschmer so.
Und was die Härte angeht, ein Aspekt, der mich noch beschäftigt, und das würde mich zum Beispiel von dir als Sachsen auch mal interessieren, wie du das siehst. Ich hatte den Eindruck von mehreren Gesprächspartnern, Gesprächspartnerinnen, dass die eben zum einen seit der Wende nicht empfunden haben, dass Politik ihnen konkret geholfen hätte, also in ihrem subjektiven Empfinden, sondern dass sie sich ganz viel selber aufbauen mussten, nachdem eben zum Beispiel Jobs verloren, alles verloren war und so weiter. Jetzt stehen sie wieder da und dann ist ja diese gängige Aussage, das Klischee, ja, aber die Migranten, die bekommen jetzt alles hinterhergeworfen, die Flüchtlinge oder die Bürgergeldempfänger und so weiter. Und dass das eben weniger so ein Gefühl war von, oh, ich bin abgehängt, sondern ich habe mir was aufgebaut und andere haben es jetzt viel leichter und daraus vielleicht auch so eine Härte resultiert, wie du sie empfindest, Andreas.
Ja, na generell diese ein Stichwort ist ja Veränderungsmüdigkeit, also sozusagen viele sagen Abstiegsängste. da mag was dran sein. Ich habe mir das jetzt, ne, ich stand nach der Wende bei null, habe mir was aufgebaut und ja, für meine Kinder. Und jetzt fühle ich, dass das wieder bedroht ja ist, auch natürlich durch das, was die AfD erzählt. Ja, diese apokalyptischen Szenarien, dass Deutschland am Ende ist, die verbreiten sich ja da besonders stark. Aber dazu gehört eben auch, ja, jetzt, da hat sich alles geändert, dann haben wir uns berappelt und so und jetzt soll sich wieder alles ändern. Also ich glaube, das ist ein Faktor, der in Westdeutschland nicht so stark ausgeprägt ist.
Und wofür auch die westdeutsche Empathie wieder nicht stark aus. Also wie viel Wandel passt in eine Biografie? Das ist was, wo Westdeutsche sich, glaube ich, noch viel stärker reinversetzen können.
Da hat also der Wessi eine zu große Härte. Ich würde sagen, wir schließen damit.
Und wer sich das alles noch einmal ganz genau angucken will, was Eva Schulz da in Ostdeutschland erlebt hat, der kann das ZDF einschalten und in die Mediathek gehen. Ab dem 5. August gibt es die 3 Folgen von Deutschland, warum bist du so? Aus Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Und wir sagen an dieser Stelle danke Ihnen fürs Zuhören. Dank an unseren Producer Jan-Bastian Buck und vor allen Dingen tausend Dank an Eva Schulz.
Danke, ich hatte großen Spaß hier. Schön, euch kennenzulernen.
Danke, gleichfalls. Ciao.
Ich sage danke. Tschüss.